Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 43. Sapperlot, murmelte er, ich glaubte, es seien 20 Franken, und nun sehe ich, dass ich gar ein 40-Franken-Stück erhalten habe. Das ist allerdings sehr nobel, außerordentlich nobel. Ein solches Geschenk macht man nicht des Portiers, sondern der Dame wegen, welche sich mit dabei befindet. Ich glaube, dieser deutsche Offizier setzt bei Mademoiselle Margot die Eroberungen fort, welche seine Landsleute in Frankreich gemacht haben. Na, er ist ein feiner Mann, wie ich sehe, und sie ist eine ausgezeichnete Dame. Sie passen zusammen, obgleich ich sie lieber einem Franzosen gegönnt hätte. Er steckte das Goldstück in ein heimliches Kästchen, beliebäugelte es einige Augenblicke lang und fuhr dann in seinem Monologe fort. Er ging fort, und sie folgte ihm heimlich. Es ist da etwas Ungewöhnliches passiert, und ich halte es für sehr möglich, dass ihr Abenteuer mit demjenigen, welches der Kapitän erlebt hat, zusammenhängt. Na, mich geht dies ja nichts weiter an. Er hatte glücklicherweise nicht bemerkt, dass Königsau verwundet war, sonst wäre der Gang seiner Gedanken ein noch viel kühnerer gewesen. Unterdessen standen die beiden Lebenden droben vor der Mutter, welcher Margot in fliehender Eile das entsetzliche Erlebnis erzählte. »Oh mein Gott, ist dies möglich?« klagte die erschrockene Frau. »Mein Sohn ein Mörder, ein feiger Bravo, der andere aus dem Hinterhalte überfällt. Es ist mir fast unmöglich, daran zu glauben. Aber, Kind, in welche Gefahr hast du dich dabei begeben?« Margot war beschäftigt, Wasser herbeizuschaffen und Leinewandstücke zum Verbande zu suchen, doch hinderte sie diese eilige Beschäftigung nicht an der Unterhaltung, den lebhaftesten Anteil zu nehmen. Sie überhörte mit Absicht den liebevollen Vorwurf der Mutter und antwortete, »Weh, es wird dir schwer zu glauben, dass Alban es gewesen ist?« Frau Richemont antwortete mit Tränen des Schmerzes im Auge, »Leider muss ich zugestehen, dass ich ihm eine solche Schändlichkeit zutraue. Wer an den Gliedern seiner eigenen Familie so handelt wie er, der ist auch imstande, einen Fremden, welcher seinen Plänen im Wege steht, hinwegzuräumen. Aber dennoch fällt es mir unendlich schwer, an die vorliegende Tatsache zu glauben. So sieh seine Stiefel an, sie liegen hier. Kind, können es nicht die Stiefel eines anderen Mannes sein? Nein, der Portier hat bemerkt, dass er in Strümpfen gekommen ist. Vielleicht nur ein eigentümlicher Zufall, obgleich ich mir nicht denken kann, auf welche Weise ein Kapitän der Garde dazu kommt, in Strümpfen nach Hause gehen zu müssen. So werde ich das Mädchen rufen. Sie hat seine Aufwartung übernommen und wird also seine Stiefel ganz genau kennen. Nein, nein, das Mädchen darf in diese Angelegenheit unmöglich eingeweiht werden. Aber beeile dich, siehst du nicht, dass Herr von Königsau mehr Blut verliert? Mein Gott, ja, ich muss doch erst Wasser und Verbandszeug besorgen. Komm her, mein Guter, mir ist so Angst, dass deine Wunde gefährlich ist. Wir legen jetzt nur den Notverband an und werden dann gleich zum Arzte senden. Königsau antwortete mit beruhigendem Lächeln. »Fürchte nichts, liebe Margot, es handelt sich hier jedenfalls nur um einen kleinen Ritz oder Stich, welcher vollständig ungefährlich sein wird. So leg schnell ab, Mama wird es gerne erlauben.« Frau Richemont zog sich zurück, da Königsau gezwungen war, sich teilweise seiner Kleidung zu entledigen. Er legte den Panzer und den Rock ab, dessen Ärmel ebenso blutig war wie der Ärmel des Hemdes. An dem glattpolierten Panzer war die Stelle zu erkennen, welche von der Spitze des Dolches getroffen worden war. Ohne den ehernen Schutz wäre die Waffe gleich in das Herz gedrungen. Margot streifte ihm den Ärmel des Hemdes auf. Sie war todesbleich vor Besorgnis, aber ihre Hände zitterten nicht. Als ihr Auge die Wunde erblickte, stieß sie einen Ruf des Schreckens aus. »Herrgott, wie groß und tief, das ist ja gefährlich«, rief sie. »Oh nein, liebe Margot«, meinte Königsau, »das sieht jetzt nur so schlimm aus, da alles blutig ist. Nimm den Schwamm und reinige die Wunde, dann wirst du sogleich sehen, dass du dich getäuscht hast.« Sie folgte dieser Aufforderung. Wie schön war sie in ihrer Angst um den Geliebten. Wie leise und sanft war ihre Berührung. Er bekam hier eine Vorahnung des Glückes, welches er haben werde, wenn dieses schöne, liebevolle Mädchen als geliebtes Weib einst ganz ihm gehören werde. Er blickte nicht auf seine Wunde, sondern nur auf sie, auf ihre erregungsblassen Wangen, ihren vor angstvoller Spannung leise geöffneten Mund, zwischen dessen Lippen ein köstlicher Schatz herrlicher Zähne hervorleuchtete, auf ihre dunklen Augen, aus denen bald ein Blick voll unendlicher Zärtlichkeit auf ihn leuchtete und bald das innigste Mitleid auf seinen blutüberströmten Arm niederschaute. Endlich war die Wunde gereinigt und konnte genauer betrachtet werden. »Sie ist nicht so groß, wie ich dachte, Gott sei Dank«, hauchte Margot. »Aber tief, nicht?« »Nein«, antwortete er, »die Spitze des Dolches ist am Panzer abgebrochen, und da der Stoß dadurch geschwächt wurde, so konnte die stumpfe Klinge nicht weit eindringen.« »Aber warum blutest du so sehr? Es ist doch nicht etwa eine Pulsader getroffen?« »Oh, dann würde die Blutung noch eine ganz andere sein, liebes Kind. Das stumpfe Instrument hat natürlich eine weitere Wunde hervorgebracht, als wenn die Spitze sich noch daran befunden hätte. Es sind einige kleinere Äderchen zerrissen worden. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Aber durch diesen stumpfen Stich wird die Wunde viel schmerzhafter sein. Ich bin Soldat«, sagte er einfach. »Hugo, lieber Hugo, ich wollte, ich könnte den Schmerz auf mich nehmen.« Er schlang den gesunden Arm um sie, zog sie an sich, blickte ihr tief, tief in die nassen Augen und fragte mit vibrierender Stimme: »So lieb, so sehr lieb hast du mich?« »Unendlich«, hauchte sie, sich an ihn schmiegend. »Wirklich?« »Gewiss, glaube es mir.« Sie küsste ihn innig auf den Mund und machte sich dann mit allem Eifer daran, den Verband anzulegen. 10-mal, 100-mal fragte sie nach seinen Schmerzen, und er hatte alle Mühe, die Sorge zu bekämpfen, welche sie um ihn fühlte. Unterdessen war der Kapitän, nachdem er sich mit 9 Stiefeln versehen hatte, nach dem Kaffeehaus geeilt, in welchem ihn der Baron de Rayac erwartete, um das Ergebnis des Überfalls zu vernehmen. Rayac hatte sich aus Vorsorge ein besonderes Zimmerchen geben lassen, um ungestört mit ihm reden zu können. Dort traf er ihn. »Nun?« In dieser einen Silbe, welche der Baron aussprach, lagen alle Fragen, die er hätte tun können. Seine Augen glühten wie die Lichter einer Löwin, welche von dem zurückkehrenden Löwen erfahren will, ob er eine reiche Beute für sie gemacht habe. »Wein!« Dies war das eine Wort, welches Richemont antwortete. Seine Züge waren in diesem Augenblick eisig zu nennen. Man konnte nichts aus ihnen lesen. »Ah«, sagte der Baron lauernd, »diese Antwort gefällt mir. Wer so dringend nach Wein verlangt, der muss eine tüchtige Arbeit, eine dankbare Anstrengung hinter sich haben. Habe ich recht oder nicht, lieber Kapitän?« »Ja, eine verteufelte Arbeit war es«, antwortete der Gefragte zweideutig. Der Baron verstand ihn nicht. Er glaubte, dass der Anschlag gelungen sei, und sagte: »Nun, da sollen Sie Wein haben, vom Allerbesten und so viel Sie trinken wollen.« Er läutete und gab dem Kellner seine Bestellung. Bis dieser zurückkehrte, verhielten sich die beiden sehr schweigend, aber als die Flaschen entkorkt waren und der dienstbare Geist sich entfernt hatte, griff Rayac zum Glase und sagte: »Nun leeren Sie Ihr Glas, Kapitän, und erzählen Sie.« Der Angeredete stürzte sein Glas hinter, stampfte es grimmig auf den Tisch und begann: »Sie sind ganz glücklich darüber, dass meine Arbeit eine dankbare gewesen ist?«
»Natürlich.«
»Wenn Sie sich nun aber doch irrten?«
»Wie meinen Sie das?«
»So, wie Sie es hörten.«
»Ich sollte mich geirrt haben?«
»Ja.«
»Pah, Sie wollen mich ein wenig auf die Folter spannen und dann mit der guten Nachricht überraschen. Aber mich täuschen Sie nicht. Ich schmeichle mir, Menschenkenner zu sein, so wie Sie hereintraten und so wie Sie hier sitzen, sieht nur ein Mann aus, der von gerade einer solchen Arbeit kommt, wie wir sie besprochen hatten.
Da mögen Sie recht haben, obgleich es vielleicht größere Menschenkenner gibt, als Sie es sind. Ich komme allerdings direkt von einer solchen Arbeit, ob sie aber gelungen ist, das muss man erst wissen.
Na, ich hoffe doch, dass Sie einen guten Stoß zu führen verstehen.
Ich denke es auch, sagte der Kapitän zornig.
Na also, meinte sein Verbündeter im Tone der Befriedigung.
Aber selbst der beste Stoß kann einmal daneben gehen.
Dann war es eben nicht der beste Stoß, sondern ein sehr schlechter.
So will ich mich anders ausdrücken. Selbst der beste Stoß kann pariert werden oder auf einen unverhofften Widerstand stoßen.
Ich denke, Menschenfleisch ist kein bedeutender Widerstand.
Nein, aber ein Panzer pflegt verdammt hart zu sein.
Der Baron machte eine Miene unangenehmer Überraschung und sagte sehr schnell, »Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass der Kerl einen Panzer getragen hat?«
»Gerade das und nichts anderes will ich sagen.«
»Donnerwetter, Königsau ist doch, wie ich denke, Husarenoffizier, und nur Kürassiere pflegen sich mit Stahl zu umgürten.«
»Er trug dennoch Panzer?«
Der Baron sah dem Kapitän eine Minute lang forschend in das Gesicht, machte dann eine wegwerfende Gebärde und sagte in beinahe beleidigendem Tone, »Ah, Sie haben einen Misserfolg gehabt?«
»Leider.«
»Und wollen Sie denselben beschönigen?«
»Fällt mir gar nicht ein.«
»Oh, doch fällt es Ihnen ein. Sie haben gar nicht gestoßen oder vielleicht haben Sie ganz und gar auf das Unternehmen verzichtet. Sie sind zu feig gewesen und um sich bei mir zu entschuldigen, sagen Sie, dass der Mann einen Panzer getragen habe.« Die Augen des Kapitäns blitzten zornig auf und seine Lippen öffneten sich, um seine Zähne zu zeigen. Es war abermals jenes gefährliche, raubtierartige Fletschen, welches ihm bis in das späte Alter eigen blieb. Er erhob sich langsam und drohend.
»Baron?«
Er sagte nur dies eine Wort, aber es lag in ihm ein Grimm, vor welchem selbst Reillac zurückschreckte. Er drückte sich fest an die Lehne seines Stuhles und fragte, »Was beliebt?«
»Wenn Sie noch einmal von Feigheit sprechen, so beweise ich es an Ihrem eigenen Menschenfleische, dass wirklich nur ein Panzer imstande ist, meinen Stoß aufzuhalten.«
»Donnerwetter, Sie drohen mir?«
»Ja«, sagte der Kapitän einfach, indem er sich wieder niedersetzte.
»Das verbitte ich mir?«
»Pah, dieses Verbitten hilft Ihnen nicht das Mindeste. Wenn Sie fortfahren, mich in dieser impertinenten Weise zu beleidigen.«
»Aber Sie wollen mir doch nicht glauben machen, dass Königsau wirklich einen Panzer getragen habe?«
»Glauben Sie es oder nicht, ich mache mir den Teufel daraus«, sagte der Kapitän.
»Aber wie sollte er denn auf diesen Gedanken gekommen sein? Das ist mir unbegreiflich.«
»Mir ebenso.«
»Sollte er geahnt oder gar vermutet haben, dass er etwas zu befürchten hat?«
»Vielleicht fragen Sie ihn.«
»Oder tragen diese deutschen Offiziere während der Feldzüge einen Panzer unter ihrem Waffenrocke, um während des Gefechtes gegen Hieb und Stich gesichert zu sein?«
»Dummheit! Diesen Gedanken kann nur einer haben, der nicht Militär ist.«
»Inwiefern?«
»Der Soldat darf nur die vorgeschriebenen Sachen und Waffen tragen.«
»Ah, wirklich?«
»Ja, übrigens würde man einen Beweis größter Feigheit darin sehen, wenn ein Husar den Stahl eines Kürassiers anlegen wollte. Es wäre ganz um seine Ehre geschehen.«
»In der Tat, das habe ich wirklich nicht gewusst.«
»Und sodann gibt es einen sehr naheliegenden Gedanken, auf welchen Sie aber allerdings nicht gekommen sind. Ein Beweis, dass es mit Ihrer Menschenkenntnis nicht weit her ist.«
»Sie werden spitz, Kapitän. Das verbitte ich mir. Welchen Gedanken meinen Sie?«
»Selbst wenn es einem Husaren erlaubt wäre, die Eisenweste zu tragen, so ist der Krieg jetzt doch beendet, wie Sie wissen. Wie kommt dieser verdammte Kerl drauf, mitten im Frieden, und zwar gerade heute, einen solchen Schutz anzulegen?
Allerdings unbegreiflich. Sollte er so scharfsinnig sein? Er ist doch ein Deutscher.
Sie sprechen den Deutschen also die Fähigkeit, scharfsinnig zu sein, ab?
Vollständig.
So bedauere ich Sie.
Ah, wie kann ein Barbar Scharfsinn besitzen?
Gehen Sie zu den Indianern und zu anderen unzivilisierten Leuten. Diese werden Ihnen Beweise Ihres Scharfsinnes geben, der Ihr größtes Erstaunen erregt.
Das ist wahr.
Und zudem sind die Deutschen vielleicht gar nicht so große Barbaren, wie wir denken.
Verlaufen wir uns nicht in allgemeine Betrachtungen. Das kann uns hier ganz und gar keinen Nutzen bringen. Bleiben wir vielmehr bei unserem Gegenstande. Also, Sie sagen wirklich, dass Sie Fiasko gemacht haben und dass Königsau Ihnen entkommen ist?
Ja.
Alle Teufel, und nur des Panzers wegen, den er getragen hat?
Nur aus diesem Grunde, nickte der Kapitän ergrimmt.
Erzählen Sie.
Er war ganz, wie wir vermutet hatten, bei meiner Schwester und ging sehr spät fort.
Sie lauerten ihn ab?
Ja.
Welche Waffe hatten Sie?
Einen gläsernen, venezianischen Dolch.
So ein Stilett ist ein fürchterliches Ding. Wann ging er?
Es war bereits Mitternacht. Ich folgte ihm auf dem Fuße.
Trafen Sie noch in der Rue d'Ange auf ihn?
Nein, ich wollte dies vermeiden. Erst am Ende der nächsten Straße ereilte ich ihn. Aber denken Sie sich mein Erstaunen, als ich bemerkte, dass er rückwärts ging.
Rückwärts? Auf Sie zu?
Nein, er ging seinen Weg fort, aber mit dem Gesicht nach rückwärts gewendet.
Alle Wetter! Höchst eigentümlich, höchst sonderbar.
Ja, er hatte mich erwartet.
So hat er Sie kommen gehört und sich zur Verteidigung vorbereitet.
Er konnte mich nicht kommen hören, denn ich hatte mich meiner Stiefel entledigt.
Sie gingen in Strümpfen?
Ja.
So ist der Anschlag verraten gewesen.
Fast möchte ich dies glauben, aber wer soll ihn verraten haben? Ich natürlich nicht.
Und ich noch weniger. Ich habe gegen keinen Menschen eine Äußerung getan, welche nur im geringsten auf unser Vorhaben Bezug gehabt hätte.
Ich auch nicht.
So ist es unbegreiflich, ja geradezu ein Wunder, dass er unsere Absicht erraten hat. Sie müssten, als Sie ihn mit dem Marschall bei Ihrer Mutter sahen, eine Drohung ausgestoßen haben, infolge deren er auf unsere Fährte gekommen ist?
Ist mir nicht eingefallen. Übrigens wissen Sie ja selbst, dass, als ich ihn sah und sprach, von dem Anschlage gegen ihn noch gar keine Rede war. Wir haben uns ja erst besprochen, als ich von ihm nach meiner Wohnung zurückgekehrt war, in welcher Sie mich erwarteten.
Dann ist die Sache nur umso undurchdringlicher. Aber erzählen Sie weiter. Also, er stand bereit, Sie zu empfangen. Sie bemerkten, dass er einen Panzer trug und verzichteten infolgedessen jedenfalls sofort auf den geplanten Angriff?
Das fiel mir nicht ein. Es wäre jedenfalls gut gewesen, wenn ich verzichtet hätte, denn dann wäre er jedenfalls über meine Absicht im Unklaren geblieben. Übrigens habe ich den Panzer nicht bemerkt, da es ja dunkel war. Er rief mich an und ich warf mich trotzdem auf ihn. Ich stieß mit aller Kraft nach seinem Herzen. Ich hatte es sicherlich getroffen, aber der Dolch glitt ab und die Spitze brach. Erst dann bemerkte ich, dass er den Panzer trug.
Der Teufel soll ihn holen, aber gab es denn keine andere Stelle seines Körpers, an welcher ihm ein tödlicher Stoß beizubringen war, zum Beispiel der Hals?
Pah, dazu kam es nicht. Wir gerieten miteinander in einen Ringkampf. Er hielt meinen Arm fest und zudem kam eine Person hinzu, deren Gegenwart ich am allerwenigsten vermutet hätte.
Wer?
Raten Sie.
Ich bin nicht allwissend. Wer war es?
Hören Sie und staunen Sie. Es war meine Schwester.
Der Baron fuhr überrascht empor. Unmöglich, rief er.
Haben Sie doch die Güte, zu ihr zu gehen und sich bei ihr zu erkundigen, ob es wahr ist.
Aber wie kommt sie dazu, ihm nachzulaufen?
Das weiß der Teufel.
Es ist kein Zweifel. Sie haben beide geahnt, dass er sich in Gefahr befindet. Margot ist ihm heimlich gefolgt, weil sie Besorgnis um ihn gefühlt hat.
Nun, auf diese Weise lässt es sich erklären.
Also, diesem deutschen Laffen läuft sie nach, meinte der Baron zornig. Ich aber werde mit Verachtung abgewiesen. Ah, ich werde Ihnen einen Salat einschneiden, den Sie schlecht verdauen sollen. Wie ging es weiter?
Ich musste natürlich fliehen, um nicht erkannt zu werden. Hätte ich den Kampf fortgesetzt, so wäre ich vielleicht gar ergriffen worden, da man bereits Türen und Fenster öffnete.
Sie meinen also, dass Sie nicht erkannt worden sind?
Dort noch nicht.
Ah, das ist gut.
Aber später jedenfalls.
Oh, warum?
Ich hatte die Stiefel ausgezogen und trug sie bei mir. Während des Kampfes entfielen sie mir. Sie haben sie gefunden und Margot wird sofort sehen, dass es die meinigen sind.
Welch eine Unvorsichtigkeit! Konnten Sie Ihre Drecktreter denn nicht irgendwo verstecken?
Dass man sie unterdessen fand? Nein, wäre der Panzer nicht, so hätte alles die gewünschte Wendung genommen. So aber hat sich alles nur auf das Schlimmste zugespitzt.
Aber ich sehe doch, dass Sie Stiefel anhaben.
Glauben Sie etwa, dass ich in Strümpfen oder gar barfuß hierher kommen konnte?
Woher haben Sie die Stiefel erhalten?
Es sind die meinigen. Ich rannte sofort nach Hause, um ein anderes Paar anzuziehen.
Unbemerkt?
Dieser verdammte Portier öffnete persönlich. Ich glaube, er hat bemerkt, dass ich in Strümpfen war. Aber ich habe ihm befohlen, nichts zu erzählen.
Der Baron lachte höhnisch auf. Das war klug von Ihnen, sagte er. Ganz außerordentlich klug, denn nun wird er es erst recht erzählen.